Hallo und herzlich willkommen, lieber Thomas. Also, ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung zum Ahnenkongress gefolgt bist und ich freue mich heute einfach auf ein inspirierendes Gespräch. Es geht um das Herzensthema, genau, das Herz und auch, was ja noch zu dem Thema der Ahnen passt, was du, glaube ich, so in deinem, im Laufe deiner Entwicklung so alles selbst dazulernen durftest und was du jetzt auch lehrst. Na, ich spreche nur die Clanmütter an, also da möchte ich gerne unbedingt nochmal dann darauf zurückkommen. Ja, herzlich willkommen und auch an die Zuschauer.
Ja, ich freue mich sehr, auf diesen Kongressen zu sprechen. Das Thema, und danke für die Einladung, liebe Anja. Das Thema Ahnen hat mich sehr beschäftigt, schon seit mehreren Jahrzehnten. Und wir haben in der Sieben-Generationen-Arbeit, in den indigenen Völkern hat man ja die Idee, alles, was sieben Generationen zurückgeht, habe noch eine Auswirkung, weil die genetischen Informationen in den Zellen gespeichert sind. Und zu diesen Themen habe ich viel geforscht, Übungen entwickelt und kann da sehr viel zu erzählen. Ich könnte jetzt eine Stunde lang einfach so weiterreden, ohne unterbrochen zu werden. Aber ich übergebe dir mal das Wort und freue mich auf deine Fragen dazu.
Ja, da sprichst du schon ein Thema an, die Ahnen und was wir auch von ihnen mitbekommen haben, neben den Verhaltens-, Glaubensmustern und etc., wie sich das auswirkt, aber auch welche Potenziale wir eigentlich mitbekommen. Und ich möchte dann nachher nochmal so auf die Urkräfte wieder zurück, der männlichen und weiblichen Energie. Auch das ist, glaube ich, richtig Gänsehaut. Ich glaube, ein großes Thema, wo wir wieder so zurückgeführt werden. Du sagtest gerade, du hast ganz, ganz viel geforscht. In den sieben Generationen auf allen Ebenen. Das heißt, was macht es mit dem Verhalten, was wir mitbekommen von unseren Ahnen? Was macht es mit den Glaubenssätzen? Wie sind wir mit dem Herzen verbunden? Die Berufung der Seele. Wir haben uns ja die Familien auch nicht umsonst ausgesucht, in die wir hineingeboren sind. Magst du da wirklich mal ein bisschen doch ausschweifen, weil mich das sehr interessiert, was du da so geforscht hast?
Ja, also der große Bogen ist ja, wie entwickeln wir uns weiter und werden zu dem, was unsere Seele als großen Seelentraum angelegt hat. Ich glaube, dass wir alle einen heiligen Traum haben, ein Sacred Dream, einer Art Telos-Ziel, einer Teleologie folgen, zu der wir uns hinentwickeln. Gleichzeitig sind wir inkarniert in einem Körper und dieser Körper ist keine Carte Blanche, kein unbeschriebenes Blatt, sondern ein extrem beschriebenes Blatt mit allen Vorinformationen, die die mütterliche Linie und die väterliche Linie über das Leben, den Glauben, die Welt an sich gesammelt hat. Jetzt sind wir in einer Übergangsgeneration. Das heißt, das, was Tausende von Jahren nicht sich nur graduell weiterentwickelt hat und fürs Überleben notwendig war, greift heute wie nicht mehr. Entwicklung geht exponentiell. Und wir leben aber genetisch mit den Überlebensstrategien der Vorfahren sozusagen. Und haben alle so ein Survival-Kit. Also wenn wir jetzt Murmeltierbabys wären, da oben ist ein Schatten, wüssten wir, aha, Gefahr. Aber
Genau.
was ist, wenn jetzt eine Vorfahren im Krieg von einer bestimmten Nationalität vergewaltigt wurde und wir verlieben uns in ein Mitglied dieses Landes, egal ob wir Männer oder Frauen sind, dann tickt irgendwo in uns diese Vorerfahrung wie so ein Morsezeichen und sagt, gefährlich, Finger weg, nicht vertrauen. Das heißt, wir sind praktisch gespickt mit Vorerfahrung. Das eine ist das, was du gesagt hast, die Gaben, die Talente, die Geschenke. Dafür sei den Vorfahren auf Knien gedankt. Wenn wir jetzt aber den Blick auf das andere richten, dann gibt es eben auch Hindernisse, Hemmnisse. Also einige Familien, wo sich Suizid durch alle Generationen durchzieht. Süchte, die immer weitergegeben werden. Das ewig gleiche Verdauungsleiden, die ewig komische Gangart, Arten, an etwas zu glauben oder nicht zu glauben, Verluste, die sich fortsetzen, Krankheiten, die sich durch ganze Linien ziehen, sprichwörtlich alles Dinge, die der Weiterentfaltung der Seele nicht mehr dienlich sind und im Körper lokalisierbar und verortbar. Und die Aufgabe wäre, an irgendeinem Punkt der eigenen Reise, diesen Körper als Sensor zu nehmen, das aufzuspüren und mit einer erhöhten Bewusstseinsfrequenz oder einer Gruppentempelatmosphäre, wie auch immer man das nennen mag, das rauszulösen. Und das mache ich seit 15 Jahren immer wieder punktuell auf sogenannten 3-Stunden-Workshops, die nennen sich 7 Generationen Klärung der Ahnenreihen, wo wir praktisch diese über herzzentrierte Körperarbeit diese Informationen in unterschiedlichen Organen auch aufspüren und dann rauslösen.
Ja, du hast ja auch, genau das wollte ich auch ansprechen, dass du ja das Seminar dazu anbietest, aber du hast ja auch Audios und so entwickelt
Ja.
und ich ja auch Meditation, ne, die
Ja.
du auch über die 7 Generationen besprichst.
Genau.
Also, was ich so wahrnehme, ist, dass du sicherlich aus deiner eigenen Erfahrung sprichst, so.
Ja, natürlich. Immer.
Ne? Also wir bringen ja immer unsere eigenen Erfahrungen mit und dann, wenn das Bewusstsein dann da ist, ich möchte das heilen und das darf gerne wirklich auch geheilt werden, so wie du auch beschreibst, die Welt ist total im Wandel und es braucht es auch einfach. Magst du mal kurz erzählen, so wie so deine Geschichte kam, dass du überhaupt das jetzt lehrst, dass du dich damit beschäftigt hast, diese Arbeit zu machen?
Also, ich mache ja Herzarbeit. Also die
Genau.
Idee ist praktisch, Menschen in ihre größtmögliche Kraft mit Zugängen zu ihrem Seelenkanal, wenn du so willst, oder zu ihrer höchsten Präsenz zu führen. Und im Rahmen dieser Arbeit stößt diese eingeladene Energie immer wieder an Grenzen, was normal ist. An Blockaden, an Vermeidungsstrategien und so weiter. Und einige kommen eben. Und das ist empirisch, also beobachtendes Lernen und Lehren, kamen aus den Familiengeschichten. Das heißt, jemand meditiert sich 30 Jahre den Wolf, will in eine bestimmte Energie rein, aber an einem bestimmten Punkt kommt ihm die Vorerfahrung mit der Mutter zum Beispiel in den Weg oder mit dem Vater. Also haben wir im Laufe der Jahrzehnte diverse Übungsset entwickelt, sowohl die Beziehung zur Mutter zu heilen, als auch zum Vater, als auch diese Information aus dem Körper herauszulösen. Und das geht uns ja alle an, also mich natürlich auch. Wenn ich praktisch in meine Herkunftsfamilie eben zurückschaue, dann haben die Männer aus der mütterlichen Linie eine wirklich unangenehme Eigenschaft. Die sterben nämlich alle, bevor sie 39 sind, an einer Kopfverletzung. Und dann inkarniere ich mich da frisch, fromm, fröhlich, frei. Und mit 38,5 fängt das in meinem System an zu flüstern: Mensch, Thomas, fährst doch gerade an dieser Laternenpfahlreihe mit dem Auto vorbei. Könntest du nicht deinen Kopf raushalten, damit du einer von uns wärst, jetzt
Naja.
im übertragenen Sinne? Und das finde ich schon erstaunlich. Weil das zum Beispiel bei mir ein Bereich ist, der ist nicht mein Problem. Ich habe vielleicht was mit Gelenken mal oder irgendwas anderes, was jeder hat ja irgendwo eine andere Macke, aber nicht in diesem Bereich. Die einzige Kopfverletzung meines Lebens habe ich im Alter von 6 gehabt, als mir ein Cousin, damals noch lebend, am Strand, er 19, ich 6, Fußball spielend, mir den Ball aus der Familiengeschichte zuschießt. Ich hechte mich danach, knalle mit dem Kopf gegen den rostigen Eisen. Pfeiler, der als Pfosten fungiert und bin dabei leer zu bluten. Der stirbt pünktlich mit 35, kriegt beim Werftunfall vom Kran ein Element an den Kopf. Und das sind alles so, das ist jetzt ein recht simples Beispiel, aber wir können es weiterziehen und weiterziehen. Und ich habe so viele Kurse dazu gegeben. Die Informationen sind zunächst da, sie werden unbewusst ausgelebt, wenn wir nicht irgendwann mit einem erhöhten individuellen Bewusstsein uns diesem Thema zuwenden und in heilende, lösende Bewegungen hineinfinden. Das ist
Mhm.
sozusagen der in Anführungsstrichen negative Bereich dieser Ahnenforschung. Der positive ist das andere, sich rückzuverbinden mit den Qualitäten. Da habe ich aber jetzt nicht drüber gesprochen.
Ja, also das nehme ich auch so wahr, dass ja auch viele sagen, oder Vorsicht, meine Mutter ist an dem gestorben oder mein Opa schon, ne? Also dass Krankheiten weitergegeben werden und dann ist es, so wie du das gerade so schön beschreibst, das System schon erstmal in Alarmstellung und ja, und ist irgendwie auf Vorsicht, passiert mir das auch und es ist total gut, dann dieses Muster zu erkennen und zu sagen, stopp mal, das muss mir überhaupt nicht passieren. Aber es bedeutet auch, ich habe ein Bewusstsein und mir wird es klar, dass
Ja,
ich es ändern möchte.
genau.
Meinst du, dass du bist der Herzlehrer? Meinst du, dass auch ganz viel deswegen auch so ihr Herz so verschlossen halten vor diesem Ganzen? Ich kann verletzt werden, ich kann enttäuscht werden oder ich vertraue nicht. Weißt du, wir reden ja viel, ne? Mach dein Herz auf. Das ist auch immer so leicht gesagt. So, das
Ja.
ist ja vielleicht ein Stück auf, aber vielleicht weißt du, worauf ich hinaus möchte? So diese Öffnung des Herzens zu sagen, okay, und ich bin bereit, auch die Liebe in mir fließen zu lassen und ja, um zu empfangen.
Ja, natürlich ist es ein Zeitphänomen, das wir nicht in einer natürlichen Art und Weise durch diesen Umbruch in so, sagen wir mal, völlig vertrauende Szenarien hineinwachsen. Das gibt einige, denen ist das geschenkt und vielen ist es nicht geschenkt. Dann gibt es eine große Vereinzelung, immer mehr Single-Haushalte, Beziehungsmuster werden aufgebrochen, Menschen orientieren sich neu. In allen Bereichen, also im Bereich Beziehung, Partnerschaft, Familienbildung, aber auch natürlich eben Spiritualität, Glaube, was gilt sozusagen. Ich habe gerade gestern ein längeres Gespräch mit einer hawaiianischen Medizinfrau gehabt und selbst ja 17 Jahre auf Hawaii gelebt. Dort ist der Zugang zu den Ahnen ein ganz anderer als hier. Und zwar, wenn du dort auf den Farmers Market gehst und da spielt so ein kleiner Achtjähriger und eine Zehnjährige, tanzen Hula oder spielen auf der Gitarre, führen irgendwas vor, dann stellen sie sich erstmal hin und sagen: Ich bin Sohn von Papa, Papa, und die von da, 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 da. Das heißt, die Genealogy, die Genealogie wird erstmal erzählt, weil die Hawaiianer mit der Vorstellung aufwachsen, dass sie niemals allein sind, sondern dass die Ahnen hinter ihnen stehen und sie als Guides durch ihr Leben begleiten. Und bei Heilzeremonien das Gleiche. Stellt sich vor, und das ist Protokoll, dass die Ahnen erstmal erwähnt werden, weil sie eben als Guides von hinten durch werden. Und dadurch weißt du immer, woher du kommst. Bist verwurzelt in Kontakt mit dem Segen der Ahnen sozusagen und gehst von dort eben in entweder Vorführungen, Zeremonien, Heilbewegungen hinein. Und ich habe mal einen großartigen Kahuna kennengelernt, Hale Makua, der hat gesagt, man braucht im Prinzip nur drei so goldene Regeln. Also liebe alles, was du siehst, mit Bescheidenheit. Fühle alles, was du bist, mit Würde. Oder fühle alles, was du fühlst, mit Würde. Und erkenne das, was du bist, mit Disziplin. Und dieser dritte Punkt, erkenne das, was du bist, mit Disziplin, da bezieht er sich darauf, dass er selbst Rückerinnerungen hat an praktisch die Lineage, aus der er kommt, die 10.000 Jahre alt ist, an die Essenz dessen, was wir sind. Dass wir jetzt auch, wenn du so willst, Ahnen, Rückerinnerung, nicht nur mütterliche und väterliche Linie, sondern auch das Dritte, was dazu kommt, das, was du als Seele an Vorerfahrungen hast. Also ich glaube ja, wir sind, mal ein bisschen salopp formuliert, flotte kosmische Dreier, also wir sind zusammengesetzt aus einer mütterlichen, väterlichen und aus einer Seeleninformation. Und In all diesen Feldern haben wir Gaben und Geschenke, aber auch Vorerfahrungen, die der Weiterentfaltung nicht unbedingt dienlich sind. Du kannst auch als Seele Vorerfahrungen haben, die dein Herz heute noch zuhalten. Du kannst als Kreuzritter gesehen haben, wie deine Familie niedergemetzelt wurde und dich verschlossen haben. Oder. Also es gibt so viele Menschen, die eben auch diese Reinkarnationsarbeit machen, um solche Blöcke oder Blockaden aus dem Körper herauszulösen. Aber das mit Hawaii ist eben, da ist Genealogy ein riesen, riesen Thema. Da ist auch so, wenn du 80 wirst, Kupuna, dann bekommt dein Wort nochmal einen ganz besonderen Gehalt oder Respekt in der Community, weil die davon ausgehen, dass du jetzt noch mehr Seele hast, noch mehr Präsenz hast, noch näher an dem Unsichtbaren bist, was ja in gewisser Weise auch stimmt. Und es ist nicht so, du gehst ins Altenheim und wirst weggeschoben und dann verschwindest du in der Nichtsichtbarkeit. Nein. So eher so wie beim Ältestenrat. Dein Wort bekommt eine noch größere Bedeutung und ein noch größeres Gewicht. Und die ganzen 78-Jährigen, die fiebern darauf hin, 80 zu werden und nicht hier wie bei uns, oh Gott, bloß nicht. Ja, also ganz unterschiedliche kulturelle Blickwinkel, die da eine Rolle spielen.
Genau, das war auch die Frage, was genau, was unterscheidet das? Es ist die Kultur, wie sie auch ihre Ahnen ehren oder welche Zeremonien dann auch nochmal, glaube ich, bewusst durchgeführt werden. Ne? Ja. Und meinst du, dass wir Europäer uns auch oft danach sehen, so mal diese Rituale wieder zu haben? Ich meine, wir sprechen jetzt auch viel mehr von Kraftorten, von Feuern, von Retreats, also die du ja auch so durchführst und da merke ich schon, dass die Menschen, oder mir geht es selber so, wenn man am Feuer sitzt, was für eine angenehme Atmosphäre das ist, auch dieses Beisammensein, also sich auch wieder mal zusammengesellen. Also na, viele Familien sind ja wirklich auch getrennt. Und ich glaube, das ist in diesen Urvölkern eben auch, ja, also ich würde mal sagen, der Schatz, den sie dann haben, dass sie so zusammenwirken als Familie. Und dann, dass der Jüngste sagen kann, ich bin so stolz, dass mein Opa oder wie auch immer, ne? Oder?
Ja, also in der Familie von meinem Blutsbruder Alan Alapai, leider schon verstorben, da ist es so, die Familie kommt am Abend zusammen, vielleicht 20, 30 Leute, alle, Großfamilie, also unterschiedliche Generationen. Mhm. Und jeder soll erstmal sagen, was das Beste ist, was er am Tag erlebt hat. Und dann, was das Schlechteste ist, was er am Tag erlebt hat. Wenn es dann Knirsch gibt, die Mutter ist sauer auf den Vater, weil er zum nächsten Mal einen Diss gemacht hat, oder irgendwie Kids sind sich nicht grün, oder, dann wird dort Ho'oponopono gemacht am Abend. Das heißt, dieses, was die Hawaiianer als das Netz des Lebens bezeichnen, das Lokahi, das soll immer in Balance sein. Und wenn es Disbalance gibt, möglichst sofort wieder in Balance gebracht. Mhm. werden. Und natürlich haben die indigenen Völker, sowohl die hawaiianischen wie auch die nordamerikanischen Stämme, ein unglaublich komplexes Wissen, auch mehrdimensionales Wissen, um Heilvorgänge, um Arten der Rückverbindung, um Umgang mit Natur, mit dem eigenen Körper, mit der Sexualität, mit der Emotionalität, mit Hellsichtigkeit, mit Friedensstiftung und. Und ich glaube, dass wir hier im Westen, dadurch, dass das Abendland hier durchchristianisiert wurde, eben mit auch diesen mittelalterlichen leider Erfahrungen des Hexenhammers und der Verbrennung weiser Frauen, weiser Männer, der Verfolgung des ganzen Wissens, was mit Naturheilkunde zu tun hatte, haben wir eben diese Bewegung nicht integriert, sondern massakriert. Während die Hawaiianer, die auch unterdrückt wurden, aber das dann im Geheimen weitergemacht haben und die nordamerikanischen Stämme dort eben tatsächlich wirklich Juwelen haben an Übung, an Zeremoniell und das, was du sagst, dass es eine große Sehnsucht gibt. Sich rückzuverbinden auf Kraftorten. Ja, ich war gerade in Südfrankreich auf den Spuren der Maria Magdalena, christliches Thema. gibt eine riesen, wie soll man das sagen, eine große Sehnsucht, dort an diesen Kraftorten in Verbindung zu gehen. Wobei ich persönlich sagen muss, dass viele Menschen so die Idee haben, Kraftort, in Hawaii genannt Heiau, der soll mir Kraft geben. Yes, in a way. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir nicht als Säuglinge dorthin gehen, die einmal an der Mutterbrust des Kraftortes saugen wollen, sondern als aufrechte Medizinfrauen, Medizinmännern, die erstmal auch diesem Ort etwas schenken, aus ihrer Herzensliebe. Also erst um Erlaubnis fragen, ob wir den Ort betreten dürfen, ja oder nein. Wenn nein kommt, dann nicht gehen. Hat überhaupt nichts mit deinem spirituellen Wert zu tun. Wenn ja kommt, gehst du. Und wirst willkommen geheißen und praktisch erst einmal etwas zu geben und darauf zu vertrauen, dass dann resonant diese Zugänge sich eröffnen. Während viele Menschen einfach hingehen und denken, oh, jetzt muss ich das spüren und ich muss das bekommen, bekommen, bekommen. Ja, nur der Öffner, der Schlüssel dazu ist, dass du deine Liebe dort in diesen Ort, in diesen Baum, in diesen Fels, in diesen Tempel, in dieses Portal, wo die Schleier von sichtbar zu unsichtbar dünner sind, hineinfließen lässt.
Ja, aber genau, also ich denke schon, das, was du so gerade so beschreibst, auch wirklich diese Sehnsucht wieder zu haben. Also viel geht ja über Trennung, ne? Also auch schon in den Familien, ich gehe da nicht gerne hin. Und ich glaube, das ist aber genau das Geheimrezept. Und das, was du auch beschrieben hast, ist gleich wieder auszugleichen, damit es in meinem Zellbewusstsein nicht lange gespeichert ist, was sie gleich wieder rausnehmen, sozusagen, ne? Und nicht lange in Grübel und der hat mich verletzt und es wirkt und also was ja da so abgeht und dann, ja, oder vielleicht andersrum, ich habe gerade das Wort so der Wahrheit nochmal auf der Zunge. Ne? Es geht um wirklich um diese Wahrheit, auch die auszusprechen. Und wo wir, glaube ich, ja, jetzt talentiert genug sind, irgendwie das zu verdrängen, dann sind wir nachher in Krankheiten, im Burnout, weil wir eigentlich nicht unsere Wahrheit sprechen, was wir brauchen, was wir uns auch wünschen von Familie oder auch, es geht eben darum, ich vergebe und so weiter. Ne? Also das, was du auch vorhin so besprochen hast, es hat ganz, ganz viel mit Dankbarkeit und Demut zu tun, auch für Mutter Natur, Mutter Erde. Und ich gebe etwas, um dann wieder zu empfangen. Und genau das ist ja eigentlich auch, was in der Familie so ist. Ne? Man gibt, man achtet sich, wertschätzt sich und dann bekommt man auch, also ne? Kinder nehmen von den Müttern und Vätern und dann darf ich das auch wieder als Mutter wieder weiter an meine Kinder geben. Ja, es ist schön, wenn es so einfach dann in dem so gehen würde. Und ich glaube aber, jetzt ist wirklich die Zeit, auch durch deine Arbeit, was du so machst, dass es auch wieder integriert wird. Ne? Also eine Frage zum Herzzentrum, zu dem Herzchakra, ne? Du bist Herzlehrer. Wie beschreibst du das Herzzentrum?
Wie viele Tage habe ich? Also, erstmal ist es nicht zu verwechseln mit dem physischen Herzen, hat aber einen
Genau.
Einfluss darauf. Das heißt, das Herzzentrum ist in der Mitte der Brust. Das ist eine Art Sphäre, die über die Brust hinausragt, nach vorn, nach hinten, zu den Seiten, je nachdem, wie der Zugang ist. Und es ist ein Raum, in dieser Sphäre rückverbinden wir uns mit Essenz. Einige Traditionen sagen, die christlichen mystischen Traditionen sagen, es gäbe dort den Gottespunkt oder das göttliche Atom. Die Buddhisten sagen, es gibt zwei unzerstörbare Tropfen, das gleicher Inhalt im Grunde genommen, einen für dieses Leben, einen für alle Leben. Sie verorten das in diesem Bereich, im Herzzentrum. Ein Großteil meiner Arbeit besteht darin, das praktisch spürbar und fühlbar zu machen. Also nicht als Lesefrucht aus der Biografie eines Mystikers, sondern Übungen, Zeremonien, Durchgehungen zu kreieren, wo Menschen das fühlen und spüren können, dass das keine Metapher ist, wie so ein Lebkuchenherz auf dem Jahrmarkt oder Es wird ja sehr häufig verwandt, das Wort, aber hier geht es um eine ganz konkrete spirituelle, extrem kraftvolle, rückverbindende Erfahrung. Und die ist möglich, insbesondere auf Herzeinweihung. Also wenn man 10 Tage, 12 Tage die Teilnehmer an einem Ort oder in einer Durchgehung hat, bei entsprechender Offenheit. Ich selbst habe als junger Mann, Ende 20, Erfahrungen geschenkt bekommen, die ich nicht mal gesucht habe, wo diese Energie durch mich durchgeschossen ist, gleißend hell und hier herausgekommen ist. Und ich nicht so recht wusste, außer dass es mich extrem glücklich und beseligt hat, gemacht hat, wie man das bewusst einladen kann. Das wusste ich damals nicht. Hab dann aber Menschen gefunden, bei denen ich da wunderbare Erfahrungen gemacht habe und gelernt habe, das zu evozieren. Es ist ein Zentrum, das unteren und die oberen Chakren integriert, also weder den Körper, die Emotionalität, die Sexualität, die Selbstdurchsetzung negiert, sondern integriert, als auch den Selbstausdruck, das dritte Auge und die direkte göttliche Anbindung. Ich glaube, dass wir heute als evolutionären Schritt eine umfangreiche Herzensbildung brauchen und eine Kultivierung dieses Bereiches. Und nicht nur im metaphorischen Sinne, dass man mal gelesen hat, Saint-Exupéry, man sieht nur mit dem Herzen gut. Ja, das stimmt. Aber als Erfahrung, als Referenzerfahrung, wenn du Mitgefühl, das ist auch eine, wir kultivieren auch Haltung, Mitgefühl, innere angeborene Harmonie, die Kraft zu segnen und zu heilen, bedingungslose Liebe. Das heißt, über haltungszentrierte Meditationsform, es gibt Raum und oder haltungszentrierte, kultivieren wir bestimmte Haltung, die dieser Energie entsprechen und die quasi uns im Alltag zur zweiten Natur werden. Ist ein großer Unterschied, ob ich Mitgefühl als eine Art moralische Kategorie anerkenne und sage, ja super, hier hast du meine Unterschrift, ist sinnvoll. Oder ob ich das wirklich vollumfänglich im Körper als Energie erfahren habe, gespürt habe und auch weitergegeben kann. Und da, glaube ich, brauchen wir den Mut, die Unbekümmertheit, Situation auch im spirituellen Sinne zuzulassen, die auch so einen freiwilligen Kontrollverlust mit beinhalten, wo wir in diese Bereiche hineinfinden und Referenzerfahrungen machen. Einmal kraftvoll, von mir aus allein oder im Retreat oder mit jemandem, spielt keine Rolle, aber dass wir die Erfahrung haben, um dann uns im Alltag damit rückverbinden zu können. Und das heißt, aus meiner Sicht geht es darum, es gibt ja ganz viele spirituelle Traditionen und die hüpfen immer so auf einen Pol rauf. Entweder von hier die Transzendenten in 7 Schritten in den Himmel oder die Immanenten, die sagen, nee, wir müssen gar nichts machen, wir müssen einfach nur sein. Und ich glaube, dass das zwischen diesem To Be Sein oder To Do, wir müssen was machen, etwas Drittes gibt. Also es nicht um Sein oder Tun geht, sondern um to become, um werden, um diesen ko-kreativen Aspekt. Dass es also nicht darum geht, dass wir jetzt alle aus dem Körper rausswitchen, in die 7. Himmel hinein, sondern dass es vielmehr darum geht, den Himmel auf die Erde zu bringen, Seele in den Körper zu bringen, das Licht in die letzte Zelle oder in den letzten kontrahierten Schmerz zu bringen. Das ist eine integrierende Bewegung. Und du kannst quasi sagen, dass Himmel und Erde, Geist und Materie, Seele und Zelle im Körper in diesem Bereich wie heiraten oder zusammengeführt werden. Also in den griechischen Mysterien sagen wir, Eros und Logos werden im Herzen zu Holos. Heiraten im Herzen. Das heißt, ich mache eine Fülle von Bewegungen mit den Teilnehmern, um das Herzzentrum von hinten, von vorn, von unten, von oben, von ägyptisch, von christlich, von buddhistisch, von indigen, von keltisch, von hast du nicht gehört und hast du nicht gesehen, rührbar und fühlbar zu machen. Nicht gebunden an eine bestimmte Religion, aber doch zum Teil, wenn man sagen wir mal, Thema aus einer Religion nimmt, sich zum Beispiel mit dem Herzen von Jesus verbindet. Ist aber nicht der religiöse Jesus gemeint. Oder mit dem Herzsutra von Buddha. Oder mit der Göttin Maat in Ägypten, wo du dein Herz auf die Waagschale legen musst. Und es muss leichter sein als diese Feder. Das heißt, wir arbeiten mit Motiven aus den Mystery School Teachings, aber nicht in dem Sinne, dass du danach Teilnehmer von irgendeinem Kult bist oder so. Nee, du bist völlig frei. Du sollst das in deinen Alltag leuchten lassen. Ich habe kein Interesse an einem Ashram, an einem Zentrum, an einem irgendwas. Ich möchte, dass Menschen frei, empowered, spirituell souverän sind, ihre eigene Guidance haben und ab und zu mal zusammenkommen, um sich wunderbar darüber auszutauschen und Neues zu erforschen. Das ist meine Vorstellung von spiritueller Arbeit. Und ich glaube, dass wir alle mit an einer Art Seelenband um diesen Planeten weben, also eine größere Form von lichtvoller Bewusstheit kreieren. Und das ist etwas, was uns auch mit den indigenen Völkern verbindet. Zum Beispiel du hast das Teaching der 13 Clanmütter angesprochen, die Medizinfrauen Nordamerikas, die Sisterhood, die webt seit Jahrhunderten an einem großen Traum, den ihre Seherinnen bekommen haben. Und sie nennen es den Whirling Rainbow Dream, den Traum des wirbelnden Regenbogens. Und der spricht von einer zukünftigen Zeit, wo die Menschen in Einheit und Gleichheit leben, miteinander, auf Augenhöhe, in Ewigkeit. Und dafür geben sie ihre Heilkraft, ihre Wirkkraft, ihre Zeremonien und stellen sie praktisch allen zur Verfügung.
Schön. Ja, sehr, sehr weise und also einfach sehr berührt so, ne? Also wenn du das jetzt so schön aus
Ja.
dem Herzen sprichst und also man merkt, dass du auch ganz, ganz viel Erfahrung sammeln konntest und es einfach so weitergibst. Und du hast auch so vorhin so ein bisschen die Zeit angesprochen, ne? Wie viele Tage du dann zusammen bist mit Menschen, wie das
Ja.
dann auch so passieren kann. Ich glaube, es braucht auch so seine Zeit, je nachdem, was dahinter steckt, ne, bei jedem einzelnen Menschen, welche Verletzung, um dann zu sagen, ich öffne mich dem und kann es so auch annehmen. Jetzt zum dritten Auge oder zum Theta-Healing, ne, das wird ja jetzt auch immer durchgeführt, wenn du dich mit deinem Herzen verbindest, ne, zur Drüse inneres Wissen und es kommt von oben, bist du dann im Theta-Zustand oder kommt es einfach durch dich so durch?
Also du kannst diese Hirnfrequenzen ja heutzutage auch über Biofeedback-Geräte messen und unterscheiden. Und was wir aus der Forschung wissen, ist, dass wenn Mystiker, Heiler, Langzeitmeditierende, Mönche, Nonnen, alles aus diesem Bereich, Heilbewegungen machen oder in ekstatische, erweiterte Bewusstseinszustände hineinfinden, dann sind sie in der Regel im Theta-Spektrum. Also sie gehen von diesen Alpha- und Beta-Frequenzen, die schneller sind, in langsam schwingende Theta-Wellen hinein. Das Gehirn schwingt langsamer, weiter. Mit dem Fallstrick, dass du so ein Phänomen hast, was man Tripping nennt. Also du warst weg, aber du weißt nicht wo. Und du bist quasi ein bisschen in diesem Delta-Bereich, der noch langsamer schwingt und dem Tiefschlaf entspricht, kurz hineingefallen, bist wieder da. Und das üben wir eben auch, nicht zu trippen, präsent zu bleiben und dann auch sehr lang und sehr ausdauernd Heilbewegungen durchzuführen, was für viele Menschen heute die Aufmerksamkeitsspanne, Hallihallo. Die wird ja immer kürzer durch diese Überstimulierung der Hirne mit den Handys und diesen ganzen mentalen Reizen. Das heißt, Wer macht denn heute noch Hands-on-Healing für 1,5 Stunden und ist 1,5 Stunden fokussiert, einpünktlich, nicht nach 10 Minuten abschweifen, oh, was gibt es denn heute Abend zu essen? Oder nach 30 Minuten, oh, was ist denn der Film, den ich nächste Woche schauen will? Das heißt, diese drei Ebenen in den Weisheitsschulen, Fokus, Einpünktlichkeit, Ethik, Kultivierung von Haltung und differenzierende Weisheit, die sind idealerweise in jedem Teaching dabei. Und wir brauchen heute aus meiner Sicht wieder Fokusübungen, Zentrierungsübungen. Das ist ein Riesenthema, das klingt so einfach, aber die Menschen fragmentieren immer mehr durch diesen Sog in diese digitalen virtuellen Welten hinein. Das führt zu einem graduellen Verlust von Körperbewusstsein, wenn es nicht balanciert wird. Das heißt, wir brauchen heute keine Work-Life-Balance, die brauchen wir auch, aber wir brauchen auch Laptop-Life-Balance. Das sage ich, obwohl wir hier sprechen,
ja,
brauchen
genau.
Auch diese Balance, unser Bewusstsein wieder auch komplett richten zu können. Und alle spirituellen Lehrer, Lehrerinnen, die wirklich Kraft gesammelt haben in ihren Medizinbeuteln oder Wegen, sind in der Lage, sich zu fokussieren und haben in der Regel eine tägliche Meditationspraxis der Rückverbindung, um sicherzustellen, dass sie sich immer wieder ausrichten können. Das halte ich für extrem wichtig. Jetzt weiß ich die Frage nicht mehr, die du gestellt hast.
Ja, genau, das ging einfach im Grunde genommen um, ob du dann im Täterzustand
ja, im Täter,
bist, wenn
genau.
Du dich dann mit dem Herzen verbindest.
Und ein weiterer Aspekt, den ich noch wichtig finde, ist, dass man in diesen, wo die Heiler an Neuroscans angeschlossen werden und man wirklich messen kann, welcher Hirnbereich, also nicht nur die Frequenz, sondern auch die Hirnbereiche, die aufflashen im Zuge einer Heilung oder einer ekstatischen Erfahrung. Man hat festgestellt, dass es eine Bewegung von Self zu Non-Self gibt. Also vom Selbst zum Nicht-Selbst. Das finde ich sehr interessant. Also in dem Moment, wo du etwas für jemand anderen machst und es nicht um dich geht, das meine ich ja, 1,5 Stunden da stehen, im Service, für eine andere Person, damit die heil wird. Und du bist nur Kanal und du bist so fokussiert, dass du praktisch dich selbst wie vergisst und in dieses Non-Self gehst, da knallen die Synapsen auf und du wirst eben gleichzeitig auch mit dieser Energie, die durch dich durchfließt, geflutet. Und das heißt, für mich ist das Herz der Heilung das Herz. Erstmal diese Bewegung, eine liebende Bewegung auf jemanden zu, der sich dadurch öffnet, mit einer vollkommenen Wohlgesonnenheit und nicht einer wertenden oder auch spirituell wertenden Mentalität, sondern einer großen Offenheit, sich von diesem Weg dieser Seele überraschen zu lassen, von ihren Erfahrungen, Hindernisse, Hemmnisse, Blockaden wahrnehmend, aber ihnen nicht das Gewicht geben, sondern sich auf das Herz dahinter zu bewegen. Das ist im Grunde genommen ein essentieller Bestandteil der Herzarbeit, die wir anbieten oder machen.
Hat es lange bei dir gedauert, ehe du diesen Zustand so erreichen konntest?
Welchen?
Naja, diesen Täterzustand, sodass dass du sagst, also das, bei dir war es ja eine Erfahrung, wie konntest du dich beeinflussen? Das war einfach auch eine Segnung so, ne? Und auch, glaube ich, deine Berufung sozusagen, das machst du ja jetzt auch. Und dann hast du dich aber weiter in diesem Zustand dann geübt sozusagen bestimmt, ne?
Ja, ich gehe praktisch während der Arbeit oder auch in der morgendlichen Meditation bewusst hinein. Aber ich halte das jetzt nicht 24 Stunden am Tag aufrecht, sondern mache auch ganz herkömmliche, einfache Sachen, die mir einfach als Mensch Freude machen. Und da bin ich ja nicht immer in dem
Täterbereich,
aber ich kenne durch diese Erfahrung, durch diese Referenzerfahrung den Weg dort hinein und durch die tägliche Kultivierung, wie das ist wie wenn du deinen Kanal Und wenn es nur 20 Minuten, eine halbe Stunde ist, wenn du es täglich machst, wird er unglaublich stabil. Und du legst eine Art Fundament in diesem Bereich. Das halte ich für wichtig, weil die meisten Menschen sind entweder gefangen in ihren mentalen Ideen, Vorstellungen, Feldern, Wertungen, auch in ihren vielleicht Selbstwertthemen, sodass sie andere kritisieren müssen, um sich selbst irgendwie gut zu fühlen oder andere zu bewerten und nicht so recht wahrnehmen, dass das Projektion des eigenen Unwertes auf andere sind und so weiter. Da gibt es ja so viele Themen, auch in spirituellen Bereichen, wo es wirklich darum geht, immer wieder zu sich selbst zurückzufinden, die Bewegung zu machen und sich nicht über andere erheben oder niedrig machen. Beides. Und egal wie man es nimmt, wir brauchen zu dieser Zeit couragierte, unerschrockene, mutige, kühne, unbekümmerte Frauen und Männer, um an Türen zu ballern, könnte man fast sagen, die jahrhundertelang verschlossen waren. Wir stehen an dieser Schwelle, Selbstheilung so zu lernen, dass sie funktioniert. Und wir haben immer mehr Beispiele, wo es funktioniert. Das ganze Mysterienwissen wird wie demokratisiert. Es ist nicht mehr nur Avataren vorbehalten, sondern wir können gemeinsam miteinander in zeremoniell gehen, in Rituale gehen, die Idee haben, dich in deine höchste Kraft zu bringen, dich mit deiner höchsten Form von Liebe, Wahrheit, Freiheit in Verbindung zu bringen. Und nicht eine spirituelle Ideologie überstülpend, sondern dich freimachend, auch von solchen Ideologien. Und dafür gebe ich meine Lebenszeit gerne.
Das ist schön, schön formuliert, auch gerade na, zum Thema Vergleichen oder ich muss mich jetzt daran hängen. Und es gibt ja aber auch so viel, ne? Es gibt jetzt so viel auch online-mäßig, was alles so auf dem Markt ist und wo ich selber merke, oder als ich mich so auf meinen Weg gemacht habe, meiner Bewusstwerdung, dass ich dachte, oh Gott, wo fange ich denn jetzt an? Das ist wichtig und das ist wichtig. Und dann habe ich manchmal gedacht, oh, ich verliere mich gerade, weil das sich alles so interessant anhört. Aber erstmal so beginnen und ich glaube, das Herz ist einfach, ja, ja, es ist ja der Motor, eh physisch
Ja.
gesehen für uns, aber auch einfach ein ganz, ganz großer Schatz, wo das intuitive Wissen auch verankert ist. Würdest du das auch so sehen? Unser intuitives Wissen, unsere innere
Ja,
Weisheit,
natürlich. Es gibt
so
eine
wirklich
Herzweisheit, gibt aber auch das
und
dritte Auge
das,
oder die Verbindung von beiden.
genau, ja.
Du kannst natürlich auch Übungen zum dritten Auge machen und wenn du jetzt nicht im Herzen zentriert bist oder in der Liebe zentriert bist, können das sehr kühle, kalte, sagen wir mal, transhumane Energien sein, die auch sehen können, aber mit denen man dann möglicherweise auch viel Unfug anstellen kann. Also ich bin sehr dafür, erst das Herz zu öffnen und dann das dritte Auge, wenn du es so willst. Obwohl es nicht immer in allen Biografien so ist und auch nicht sein muss, aber es wäre idealerweise eine Verbindung von beiden.
Ja, schön. Und dass wir uns auch wirklich lernen, mehr miteinander zu verbinden und ne, was jetzt gerade, was die Urvölker so noch einfach in sich haben. Und da
Ja.
möchte ich gerne noch mal drauf zurückkommen,
Gerne.
Thomas, du bietest das ja auch an, also A, das Seminare, ne, was du für die Herzöffnung, aber auch mit den Clanmüttern. Vielleicht beschreibst du es nochmal. Ich habe mir das so durchgelesen und wenn ich das so lese, berührt mich das auch schon sehr. Das ist ja eine Jahresbegleitung sozusagen, ne?
Ja.
So, und
Ja.
warum ist es dieses Jahr? Das würde mich auch interessieren. Warum reichen jetzt nicht 2 Monate oder sagen, okay, Thomas, es reicht doch.
Nee.
Ja, mag bitte gerne mal was dazu sagen, weil du hast ja etwas sehr Wertvolles mit, ja, mitbekommen, ne? Durch die Medizinfrau,
Ja,
das
also
gelernt hast.
ich habe während dieser Corona-Zeit, habe ganz viel Live-Seminare gegeben und mich nicht sehr ums Internet gekümmert, muss ich sagen. innegehalten und nochmal Rückschau gehalten, was mich selbst in all diesen Herzlehren, die ich seit 25 Jahren anbiete, was mich selbst weitergebracht hat. Und ich ja permanent am Forschen bin, was kann den Menschen an Bewusstseinswerkzeugen dienlich sein? Das ist praktisch die Frage, mit der ich täglich mich beschäftige. Und was mich vor 25 Jahren maximal gefördert hat, war das Teaching der 13 Original-Clan-Mütter, was ich ein Jahr lang durchgangen bin selbst. Und jetzt muss man Folgendes wissen: Jamie Sams, eine indianische Medizinfrau, hat von den Stämmen und ihren beiden Kairoi-Großmüttern, Sissy Laughing Crow und Bertha Broken Bow, dieses Teaching überreicht bekommen. 13 Original-Clan-Mütter. Die 13 Original-Clan-Mütter sind Geisthüterinnen der Erde. Und sie sind nicht missverstehen mit Archetypen, sondern sie sind Wesen, mit denen wir kommunizieren können, die es seit Jahrhunderten gibt. Und es ist so, dass jede Clanmutter einen Mondzyklus hütet. Daher kann man es nicht in 2 Monaten machen, sondern man
Ach so.
beschäftigt sich einen Mondzyklus lang. Das Jahr hat, Gottes Willen, was kommt denn jetzt hier durch? Da ist doch noch irgendwas nicht aus. Ein Mondzyklus lang mit den Energien einer Clanmutter. Das heißt, mit ihren Geschenken, mit ihren Ressourcen und mit dem, was sie entwickelt hat. Und das machst du praktisch 13 Monde lang. Du gehst im Januarmond in Kontakt mit Talks with Relations. Die haben so tolle Namen.
Genau.
Die mit den Verwandten spricht. Aber die Verwandten sind alle. Tiere, Pflanzen. Und ihre Aufgabe ist es quasi, mit allem in Verbindung zu gehen und den Puls, die Energie, den Rhythmus eines jeden Wesens, also eines Steines, einer Pflanze, eines Sternes, eines Flusses, eines Tieres, wahrzunehmen, und sich mit allem, was lebt, zu verbinden. Und wenn du das einen Mond lang machst, dann erfährst du wie nebenbei einen unglaublichen Vitalisierungsschub. Du wirst nämlich selbst komplett lebendig, weil du mit allem, mit jedem Rhythmus, der lebendig ist, in Verbindung gehst. Und dann kommt im Februarmond kommt Wisdom Keeper, die Weisheitshüterin. Völlig andere Bewegung. Da
Namen.
gehst du mit deiner zeitlosen Weisheit in Verbindung. Gehst in den Canyon der Zeit. Du machst eine Zeremonie, wo du die 7 Richtungen im Osten, Süden, Westen, Norden, unten, oben und innen, die indianischen Stämme zeremoniell einladen, in dir wachrufst und so weiter. Da machst du eine Bewegung so ähnlich wie Halemakua. Wer bist du eigentlich spirituell? Was ist deine Lineage? Es geht um Rückerinnerung. Erinnerung, Erinnerung, Erinnerung. Und dann kommt als nächste Clanmutter Ways the Truth, die Wahrheit wägt. Wenn ein Konflikt in einem Stamm ist, wenn es Unfrieden gibt, wer löst das? Ist es eine richtende Energie oder ist es eine Frieden erschaffende Energie? Das heißt, die hat die Aufgabe, den Frieden zu halten und die Wahrheit zu wägen und Maßnahmen zu treffen, die praktisch allen dienen, dem Entwicklungsweg der Frau, die irgendwas geklaut hat, der, die sie verpetzt hat. Und dann geht sie in ihre Hütte und ruft ihre Krafttiere an, bis sie eine Lösung gefunden hat, sowohl für die Diebin als auch für die Petze, als auch für den ganzen Stamm. Und präsentiert die dann und das wird dann durchgeführt. Und dann kommt Lux for Woman. Ich liebe diesen Namen.
Das
Lux
ist
for
total
Woman ist die
schön.
Hellsichtige,
Ja.
die bis an die Spalte im Universum reist, von dort die Wahrheit in all ihren Farben sieht. Dann kommt die Mann nur einen Kurzdurchgang, einfach nur mal, um diese Buntheit und diese
Ja.
Vielfältigkeit deutlich werden zu lassen. Dann kommt Listening Woman, komplett Bewegung nach innen, in die Dunkelheit der Gebärmutter. Geht um das Hören, darum die Wahrheit zu hören, Gedanken zu lesen. Dann kommt Storyteller, da gibt es wieder die Außenbewegung. Kulturbringend, den Mut haben, die Wahrheit zu sprechen, ohne diesen Zeigefinger, sondern wenn man etwas wahrnimmt durch eine Geschichte, durch Humor, durch etwas, was du zu dir nehmen kannst, selbst wenn du dich betroffen fühlst, weil du nicht bloßgestellt wirst, also diese Art von Storytelling, dann kommt Loves All Things, eine Clanmutter, die alles liebt. Das würde man ja sagen, ja schön, das wussten die Stämme auch, ja gut. Aber der Weg von Loves All Things, haben wir jetzt gerade gemacht, siebter Mond, ist ein extrem schwieriger. Sie hat erst die perfekte Beziehung, super Soulmate als Mann, zwei Kinder, aber dann sterben alle drei. Und dann fällt sie sozusagen in den Schatten der Liebe. Sie ist überrollt von Kummer, Groll, Einsamkeit, Schmerz, Klage gegen die Götter, Selbstsabotage, bis sie an den tiefsten Punkt ihrer Selbstablehnung gelangt und dann von ihren Spirit Guides, Animals, wach gemacht wird und von dort an diesem Punkt sich selbst liebend lernt, eine wirkliche Lehrerin der Liebenden zu werden. Das heißt, diese indigenen Teachings sind nicht irgendwie mal eben ein bisschen Kräuter, ein bisschen Heilpflanzen und ein bisschen Trommeln.
Sehr tief,
sondern
ne?
Die haben unglaubliche Tiefe. She who heals, die Heilerin, die hat eben nicht nur auch diesen Zugang zu dieser Pflanzenmedizin, sondern ist eine mehrdimensionale Heilung. Wenn sie Kinder auf die Welt bringt, also den gebärenden Frauen hilft, dann sieht sie das Orenda, die Essenz des kommenden Kindes und die Orenda der Mutter und sie bringt beide in Kommunikation. Das heißt, du hast immer diese Mehrschichtigkeit, diese Multidimensionalität in den Lehren und in den Heilbewegungen. Dann kommt Setting Sun Woman. Dann denkt man, ja, was soll das denn jetzt, die Sonnenuntergangsfrau? Aber das Teaching ist total berührend, weil sie steht an den Übergängen. Also wo Tag zur Nacht wird, Nacht zu Tag, ist in Verbindung mit der Venus, der ja gleichzeitig Morgen- und Abendstern ist als Planet oder sie. Und sie hat dieses Bewusstsein, dass alles, was wir machen, jetzt sind wir wieder bei den Ahnen im anderen Sinne, sieben Generationen nach vorne wirkt. Also die spürt sozusagen die Ideen der Kinder von morgen auf ihrem Rücken und fühlt sie und spürt, was dann für die wichtig ist, welche Welt wir denen hinterlassen. Ja, also ein indianischer Stamm, wenn die Baumfrüchte sammeln gehen, die gehen dann in den Wald, die Frauen, und fragen erstmal den Chief, den Baumchief, um Erlaubnis. Und erst wenn sie die Erlaubnis haben, gehen sie überhaupt weiter. Dann lassen sie die ersten 4, 5 Bäume aus, weil das die Bäume sind für die nächsten 7 Generationen. Diese Art von Denken, schön, Fühlen, Handeln, das ist im Grunde genommen gelebte Sustainability, wenn man es mal heute in Denglisch oder Neudeutsch-Englisch ausdrücken will. Also nachhaltiges Wirtschaften haben die in ihrem Bewusstsein verankert, auch über die Clanmütter. Und dann kommt Weaves the Web, das ist die Kreative, die sich Vernetzende, die neue Beziehungen herstellt, die Objekten Leben verleiht, die Künstlerin, die Muse, wenn du so willst. Dann kommt als elfte Walks Tall Woman. Das ist die Amazonen, die für die Wahrheit einsteht, unter allen Umständen, die sich mit Männern anlegt, die Männer besiegt im Kampf, die eine weibliche Stärke und säulenhafte Kraft hat zu führen. Und Rückgrat, was sich niemals verbiegen wird. Dann kommt Gives Praise, die Lobpreisende, die den Kindern die Namen gibt, die praktisch immer das Positive in den Menschen sieht, auch wenn die in ganz anderen Phasen sich verhaken. Wenn man diese 12 Schritte macht, also Mond für Mond, mit den Gaben, den Ressourcen, den Geschenken dieser Clan-Mütter, sich verbindet, sie in sich freiruft, wachruft, durch Übung, durch Teaching, durch Meditation, durch Interviews, durch was auch immer. Dann hat die 13., die heißt Becomes Her Vision, die zur Vision wird und die aus Sicht der Stämme in den Äthern, in den Himmeln schwebt, überhaupt nur die Möglichkeit, auf die Erde zu finden. Das ist sozusagen dann der Höhepunkt. Und im Grunde genommen ist diese Durchgehung ein indigenes, zeitloses, wundervoll wirkendes Manifestationswerkzeug. Das heißt, du hast den Seelentraum, becomes her vision, und du durchgehst 12 Schritte, die dich immer weiter in deine Kraft bringen, mal mehr, mal weniger, je nachdem, was für einen Zugang du findest zur jeweiligen Clanfrau, aber die dich in deine Durchbrüche bringen, um dann praktisch im 13. Mond der gelebte Traum, die verkörperte Vision zu sein. Und das ist eine Durchgehung, die ich wirklich jedem Menschen wünsche, dass er, sie sich ein Jahr gönnen, das begleitet zu machen. Das haben wir eben wir haben uns sehr lange und sehr kompliziert darum bemüht, die Buchrechte überhaupt zu bekommen und das auf Deutsch übersetzen zu lassen. Das war abenteuerlich und fast unmöglich. Haben sie aber dann bekommen. Aber das noch Wichtigere ist dieser Online-Kurs, diese Durchgehung, The Power of Love, die 13 Einweihungsschritte der heiligen Medizinfrauen. Und das machen wir praktisch. Im Moment machen wir eine Durchgehung dieses Jahr mit ganz vielen sehr, sehr begeisterten Teilnehmern und Teilnehmerinnen, wenn ich das so sagen darf. Und das werden wir aufgrund der Riesennachfrage jetzt in 2024 im Januar nochmal losstarten lassen. Und es startet immer mit Vollmond los. Also immer zu einem Vollmond kommt praktisch die nächste Clanmutter und begleitet dich einen Mond lang, und es ist toll, was dadurch entsteht. Es ist auch so eine Community, die sich dann austauscht oder austauschen kann, wenn man möchte, und ihre Erfahrungen miteinander teilt. Und das ist eine sehr, sehr transformierende, bewegende und berührende Durchgehung.
Das fühlt sich auch so an, also als ich mir das so durchgelesen habe, so wie du das sagst, Thomas, das geht mir schon durchs Herz. Also einfach auch die Namen, und also ich spüre da so viel Weisheit, so viel Wissen und wirklich über alles hinaus. Also sie haben es ja, bekomme ich immer Gänsehaut, sie haben es ja selber so erfahren und glauben, ne, an Träume, Visionen, und lassen ihr Ego dann raus. Aber genau darum geht es ja auch, ne, dass es in dieser Transformation, glaube ich, auch geht. Ein bisschen wie eine Metamorphose vielleicht auch, ne? Ich glaube,
absolut,
das
ja.
ist wirklich absolut. Also ich glaube, da kommt man auch an Grenzen, und dann, um wieder aufzustehen, und aber dann wirklich in dieser Gruppe sich dann auch zu halten. Und da kann man super nachlesen bei dir, wann du das dann auch wieder anbietest, ne? Im
Ja.
Internet. Ab Januar dann 24.
Was ich daran so faszinierend finde, ist, also es entstehen ja Tausende von, sagen wir mal, Manifestationspsychologien, Kosmologien, Heilwege und so weiter. Und häufig mit recht abstrakten psychologischen Vokabeln. Und hier haben wir einen ganz konkreten, einen ganz pragmatischen, einen unmittelbar wirkenden, durch die Jahrhunderten kultivierten indigenen Weg, der funktioniert. Und mit dem wir uns in einer ganz einfachen, direkten, unmittelbaren Art und Weise verbinden können. Und das finde ich wirklich unglaublich schön, dass praktisch, kannst dich mit den Clanmüttern verbinden, kannst diese Übung machen, kannst die Meditation machen, je nachdem, wie du es dir einteilen kannst, solange du es in diesem Mond machst, was eben sehr schön wäre. Und dann am Ende des Jahres dir anschauen, was für Früchte du auf dieser Reise gesammelt hast.
Schön. Und jetzt die Frage, Männer und Frauen zu gleichen Teilen, oder merkst du immer eine Tendenz, dass mehr
Es sind
Frauen da sind?
Grundsätzlich in allen spirituellen Bereichen mehr Frauen als Männer. Dieses Teaching ist jedoch für beide.
Genau, das
Und
ist ja nochmal
das
wichtig.
Haben wir
Ne?
auch.
Also
Ja.
Also das fühle ich auch, ne? Also da kommen wir nochmal so ein bisschen kurz
Ja.
auf männliche und weibliche Kraft, oder dass die Frauen so in ihre weibliche Urkraft so wieder kommt und auch die Männer, ne?
Ja.
Wenn wir von Urkraft, so zum Schluss, Thomas, vielen Dank so für die schöne Ausführung. Also, ja, ich glaube, das ist sehr, sehr schön. So die Reise nochmal zu sich selbst, glaube ich auch, wenn man diese 13, ja, 12 Monde dann durchlebt. Was bedeutet denn für dich, wenn die Frau in ihrer Urkraft ist oder auch der Mann in seiner Urkraft?
Das ist das wünschenswerte Ideal, dem wir alle uns entgegen entwickeln, dass eine würdige Frau, eine sich selbst liebende Frau, einen würdigen, sich selbst liebenden Mann auf Augenhöhe begegnet und dass jeder Mensch, egal in welchem Geschlecht er sich gerade aufhält, sein volles Potenzial lebt. Wobei ich sagen möchte, dass ich denke, dass wir 2000 Jahre männlich definiertes Bewusstsein oder patriarchale Strukturen, wenn man es so nennen will, gehabt haben und dass das neue Bewusstsein, was aufdämmert, aus meiner Sicht ein weibliches ist. Es gibt in den Träumen, in den Ahnungen, in den Inspirationen, in den Meditationen von Frauen, von Männern, geht es um diese Rückverbindung mit dem Urweiblichen. Ist das natürlich, wenn du jetzt Frau bist, vielleicht noch direkter möglich im Sinne von einer Rückverbindung mit deiner Schoßkraft, und all dem, was du vielleicht mit Frauen teilen kannst, neue Art zu gebären und, und. Aber ich halte es für Männer für genauso wichtig. Wir müssen aufhören, in Hierarchien zu denken, sondern anfangen in Konnektivität, in Netzwerken. Und im Grunde genommen, Rückverbindung zum Körper, zur Emotionalität, zur Sexualität, alles. Würde man sagen, ist urweiblich. Erde, anderer Zugang zur Erde. Die Erde ist auch das Weibliche. Also alles, was wir mit diesem Urweiblichen, dem heiligen Weiblichen bezeichnen, sind Dinge, an denen diese ganzen Gesellschaftsformen zurzeit kranken, die dringlich einer Heilung bedürfen. Und wir sind alle Teil davon, dieses neue Bewusstsein mit zu gestalten. Als Frauen, als Männer, als Kinder, als Junge, als Alte, als Seelen.
Ja, war nochmal schön. Ich hatte auch so gerade so dieses Bild so von der Wurzel über den schönen Stamm dann zur Krone, ne? Also so wirklich aus dieser Urkraft, ne? Das ist ja dann meine Wurzeln auch. Ja, also was ich dann alles so noch entwickeln darf. Also wir sind auf dem Weg, Thomas, glaube ich. Und deswegen immer nochmal, ich finde so eine Gespräche total wichtig. Also auch die Zugänge für die Menschen wichtig, dass sie sich dahin bewegen, Männer und Frauen. Und das klingt immer noch wirklich bei mir so nach, auch mit den Clan-Frauen, also welche Weisheit da so drin steht und was sie alles so sehen können, wie weit sie im Grunde genommen sind. Und ich glaube, wir haben es wirklich verlernt. Wir konnten es auch, ne? Was du am Anfang so beschrieben hast. Aber da wieder hinzugehen und also die Erde, ne? Die Tiere zu achten und voller Dankbarkeit auch wirklich durch das Leben zu gehen und dann von Herz zu Herz zu sprechen. Also die auch die vergrollten Menschen, die dann einfach wissen, ach, er liebt mich so, wie ich jetzt auch bin und denen die Chance zu geben, zu heilen. Ja. Thomas, möchtest du den Menschen gerne noch was mit auf den Weg geben? Du hast ganz, ganz viel erzählt, aber vielleicht sind ja noch ein paar Worte ganz, ganz wichtig
Ich
zu
glaube, es ist
sagen.
alles gesagt. Also ich
Alles
wünsche
gesagt,
natürlich
ne? Super.
jedem von Herzen das Beste und vor allem das Vertrauen und den Mut, auch zu sich selbst zu stehen, den eigenen Inspirationen zu folgen und wirklich aus dem Herzen Bewegungen zu machen, in die eigene Vision hinein, in eine Form von Begegnung hinein, die sich anders definiert als die Begegnung der Vergangenheit. Und dazu lade ich gerne ein und wünsche allen Zuhörenden ein wundervolles Leben.
Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Thomas.